NDR Info. Echo des Tages.
Mit Tamara Tischendorf. Guten Abend und herzlich willkommen. Und das sind einige unserer Themen bis 19 Uhr. Zehntausende Menschen haben heute getanzt und gesungen. Politische Führer haben große Worte gefunden für Nelson Mandela bei einer bewegenden Trauerfeier in Südafrika. In einer Protestnote verteidigen Schriftsteller Freiheit und Demokratie gegen Sperrangriffe des Staates. Dazu auch unser Kommentar. Und der Bundesrechnungshof beklagt in seinem Bericht die Verschwendung von Steuergeldern. Die Gefahr, dass sich die angespannte Lage in der Ukraine heute zuspitzen würde, war groß. Die Behörden hatten den pro-westlichen Demonstranten ein Ultimatum gestellt. Sie sollten das Regierungsviertel räumen, wo sie seit Tagen ausharren, um die Ukraine wieder auf Europakurs zu bringen. Stattdessen war heute ein Tag der runden Tische. Auch die europäische Außenbeauftragte Catherine Ashton ist nach Kiew gereist, um zu vermitteln. Aus Kiew berichtet Bernd Großheim.
In der Ukraine kam nach der Nacht des Räumens heute der Tag der Gespräche. Tausende Polizisten hatten die oppositionellen Demonstranten aus dem Regierungsviertel in Kiew gedrängt und Barrikaden aufgelöst. Nun sollte heute ein runder Tisch stattfinden, gedacht für Vertreter aller politischen und gesellschaftlichen Lager. Doch die Oppositionsführer waren nicht da. Vitali Klitschko. Man bietet uns an, uns an einen runden Tisch zu setzen. Es heißt, wir müssten uns daran setzen. Aber es gibt keine Einladung. Wir wissen nichts, wann und wo die Gespräche überhaupt stattfinden. Der Vorsitzende der Partei Vaterland, Arseniy Jatsenyuk, nimmt Bezug auf die Erstürmung der Parteizentrale durch ein Spezialeinsatzkommando, bei der Computer und andere Gerätschaften beschlagnahmt wurden. Wir haben eine Einladung zum runden Tisch bekommen. Die wurde uns von den Berkut-Leuten und den Truppen des Innenministeriums und Milizangehörigen gebracht, die gestern die Zentrale unserer Partei Vaterland angegriffen haben. Nach der Polizeiaktion gab es heftige Kritik an den Sicherheitsbehörden. EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton, die heute ebenfalls zu Gesprächen in Kiew ist, warnte, so etwas könne den gesamten Annäherungsprozess gefährden. Und die Opposition will reden. Laut einer Umfrage auf dem besetzten Unabhängigkeitsplatz Maidan in Kiew wollen mehr als die Hälfte der Menschen einen runden Tisch. Der Vorsitzende der rechtspopulistischen Partei Freiheit, Jiang Yibok, fühlt sich ignoriert. Die Machthaber hören den Maidan bislang nicht. Sie wollen nicht hören, was das Volk sagt. Das bedeutet, dass wir unseren Druck, unsere Blockaden fortsetzen müssen. Präsident Janukowitsch traf sich heute mit dreien seiner Vorgänger, den Herren Kravtschuk, Kutschma und Juschenko. Nach dem Gespräch verurteilte der amtierende Staatschef die Revolutionsaufrufe der Opposition. Sie seien eine Gefahr für die nationale Sicherheit. Zugleich zeigte er Entgegenkommen. Er habe die Staatsanwaltschaft angewiesen, einige der bei Zusammenstößen mit Sicherheitskräften festgenommenen Demonstranten wieder freizulassen. Das teilte Kravtschuk mit, um hinzuzufügen, dass es nicht klar sei, ob Janukowitsch die Befugnis habe, eine solche Freilassung anzuordnen. Janukowitsch verteidigte erneut den Stopp des Annäherungsprozesses mit der EU. Seiner Meinung nach hätte ein Assoziierungsabkommen den wichtigen Agrarsektor der Ukraine gefährdet. Dennoch sei der Westkurs des Landes unumkehrbar. Eine Delegation fliege morgen noch nach Brüssel. Mit im Gepäck neue Bedingungen für ein Abkommen mit der Europäischen Union. Das russische Parlament appellierte an den Westen, die Ukraine in der Frage der Partnerschaft nicht unter Druck zu setzen.
Südafrika hat heute sein Leben gefeiert. Bei der großen Trauerfeier in Pretoria nahmen zehntausende Menschen Abschied von Nelson Mandela. Noch im Tod hat der Kämpfer gegen Rassismus und Ungerechtigkeit rund 100 Staats- und Regierungschefs zusammengeführt. US-Präsident Barack Obama und Kubas Staatschef Raúl Castro reichten sich sogar die Hand. Kerstin Welter hat die Stimmung auf der Gedenkfeier eingefangen.
I have fought against white domination and I have fought against black domination.
Ein schwarzer Präsident wiederholt die Worte eines schwarzen Angeklagten. Mit dem Zitat aus der Geschichte Nelson Mandelas und seines Kampfes gegen die Apartheid schlechthin hat Barack Obama die Herzen im Stadion erobert. Zumal sowieso viele auch gekommen waren, um ihn reden zu hören über ihre Lichtgestalt. Nelson Mandela erinnert uns daran, dass etwas immer unmöglich erscheint, bis es getan ist. Südafrika zeigt, dass das wahr ist, dass wir uns ändern können. Diese flammende Rede hat die Massen den unaufhörlichen Regen, der ins Stadion prasselte, kurz vergessen lassen. Und sie hat dafür gesorgt, dass die kommende Zeit nach Mandela auch eine Rolle spielte. Es war wundervoll, etwas Besonderes hier zu sein. Obamas Rede hat mich am meisten beeindruckt. Er hat davon gesprochen, Madibas Philosophie weiterzuleben. Ich glaube, das war eine Herausforderung für unsere Regierung, besonders Präsident Zuma. Das haben viele so verstanden. Zuma wurde prompt ausgebuht, als er die Bühne betrat. Seine Rede wirkte sehr förmlich dagegen. Was aber von dieser monumentalen Trauerfeier noch bleiben wird, außer Präsidentenworten, sind die Menschen. Sie haben alles dafür getan, diesen Tag zu einem besonderen zu machen, auch wenn es niemals mehr als hellgrau draußen wurde und im Stadion immer nasser. Die meisten der Besucher sind um 3 oder 4 aufgestanden, um mit Toröffnung um 6 einen Platz zu bekommen. Sie haben stundenlang Lieder gesungen und getanzt. Es war wunderschön, das hat uns an alte Widerstandszeiten erinnert. Ich habe viel gesungen, nur der Regen wurde irgendwann zu viel. Eigentlich bedeutet Regen in der afrikanischen Kultur Glück. Und so hat das Wetter zwar nicht die Stimmung getrübt, aber für einen großen Strom aus dem Stadion nach Obamas Rede gesorgt. Es war so schön, nur wir haben so schlecht gehört wegen des Echos. Und das Wetter, naja, wir schauen einfach zu Hause weiter. 4 Stunden lang hat das Programm zu Ehren Mandelas insgesamt gedauert. Reden der Familie von UN-Generalsekretär Ban Ki-moon und einigen anderen Staatschefs. Viel Berührendes war dabei und eine beeindruckende Fröhlichkeit der Zehntausenden auf den Rängen. Wer heute nicht dabei sein konnte, der hat in den kommenden Tagen noch die Chance, sich während der Aufbahrung in Pretoria zu verabschieden. Und was nach der Beerdigung am kommenden Sonntag bleiben wird, ist dieser Gruppe von Mädchen unter bunten Regenschirmen sowieso klar. Dass wir etwas zurückgeben im Leben und bescheiden sind, dass wir uns umeinander kümmern und Ubuntu. Das ist das Prinzip, nach dem wir alle zusammengehören. Wir werden Gleichberechtigung leben und die Liebe, die wir für Mandela hatten.
Nelson Mandela. Kerstin Welter berichtete von der anrührenden Trauerfeier für Nelson Mandela in Südafrika. Wer ständig überwacht wird, ist unfrei. Und Staaten, die ihre Bürger wie Verdächtige behandeln, gefährden die Demokratie. Und die ist gefährdet wie nie. 5 Literatur-Nobelpreisträger, darunter Günter Grass und Orhan Pamuk und über 500 ihrer Schriftstellerkollegen, haben deshalb heute Alarm geschlagen und eine Petition veröffentlicht. In vielen Zeitungen weltweit und im Internet forderten sie dazu auf, die Freiheiten der analogen Welt jetzt auch noch einmal im digitalen Raum zu verteidigen. In Berlin haben die Unterzeichner heute zu einer Pressekonferenz geladen. Georg Schwarte war dort und hat Eva Minasse zu Wort kommen lassen.
Es kann ja wohl nicht sein, dass wir etwas dagegen haben, wenn unser Ehemann oder der Postbote unsere Briefe öffnet, dass wir unsere E-Mails aber unwidersprochen von Geheimdiensten speichern und mitlesen lassen, dass unsere Freunde nicht wissen, wo wir sind, aber die Geheimdienste und die Handyanbieter.
So klingt es, wenn die Schriftstellerin Eva Menasse, Mitinitiatorin eines weltweiten Aufrufs gegen Massenüberwachung, Betriebstemperatur erreicht. Sie und 559 andere Autoren, darunter Nobelpreisträger wie Elfriede Jelinek, Günter Grass und Orhan Pamuk, Stars wie T.C. Boyle und Paul Auster, Größen wie Umberto Eco und Daniel Kehlmann, sie alle haben heute den öffentlichen Aufschrei gegen den Datenklau geprobt. Die Botschaft, ein Mensch unter Beobachtung ist niemals frei.
Wir fordern daher in unserem Appell, dass der Mensch ein Recht, das Recht auf seine Daten zurückbekommt, das ihm in einer Art Wildwest-Manier entzogen worden ist.
Wildwest-Manier. Das genau unterstellen die weltbekannten Autoren, Regierungen, Geheimdiensten, dem militärischen Komplex insgesamt und hoffen, dass auch die Bundesregierung endlich reagiert. Julie C., die deutsche Autorin, hatte im September zur Hochzeit der NSA-Affäre mit anderen 60.000 Unterschriften samt offenem Brief der Kanzlerin überreicht. Die Bitte, kümmern Sie sich um die Rechte der Bürger auf Privatsphäre. Merkels Reaktion? Keine.
Genau, also wenn sich das die Hörer am Radio jetzt vorstellen wollen, müsste ich auch schweigen und einfach nur den Kopf schütteln. Also es gab tatsächlich von Seiten der Regierung keinerlei Reaktion.
Autor Ilya Trojanow sagt, der weltweite Aufruf der Autoren, er soll der Beginn von etwas sein, das möglicherweise das Bewusstsein der Regierenden im Umgang mit Datenschutz im digitalen Zeitalter ändern könnte.
Wir begreifen diesen Aufruf als Teil einer Bewegung. Das soll nicht eine einmalige Intervention von Schriftstellern sein, sondern tatsächlich ein wesentlicher Beitrag, darauf hinzuweisen, es handelt sich um eine Epochenwende, um einen Paradigmenwechsel und nicht, wie von der Politik behauptet, um eine Feinjustierung des Verhältnisses zwischen Freiheit und Sicherheit.
Der Teil einer Bewegung, der sich jetzt, so hoffen die Literaten weltweit, tausende Bürger auf der Internetseite www.change.org anschließen.
Georg Schwarte über den Protest von Literaten gegen die Totalüberwachung. Es wurde ja auch Zeit, dass die Intellektuellen sich heute am Tag der Menschenrechte zu Wort melden, denn gestern waren ihnen Google, Facebook und andere große Internetfirmen mit einer Protestnote an Barack Obama zuvorgekommen. Jörg Brunsmann kommentiert.
Endlich tut sich was. Der Protest der Schriftsteller gegen die Überwachung war längst überfällig. Seit den ersten Enthüllungen von Edward Snowden sind Monate vergangen und noch immer kommen neue, gewichtige Details ans Tageslicht. Dabei kommt es auf diese Einzelheiten gar nicht so sehr an. Entscheidend ist, Regierungen, die sich demokratisch nennen, spionieren uns systematisch aus. Allen voran die US-Regierung mit ihrem Geheimdienst NSA. Aber auch die Briten sind nicht besser. Und die Bundesregierung in Berlin schaut sich das mehr oder weniger hilflos an. Nur als die Nachricht kam, selbst das Handy der Kanzlerin sei überwacht worden, regte sich ein bisschen Widerstand. Die Schriftsteller holen jetzt nach, was eigentlich Aufgabe der Politik gewesen wäre, ein deutliches Nein zu dem, was die Geheimdienste da machen. Der 11. September 2001, die Angst vor neuen Terroranschlägen, das wird immer als Hauptgrund für die allumfassende Überwachung genannt. Aber ist es nicht eher so etwas wie ein Feigenblatt? Ein Vorwand, um dieses Ausmaß der Überwachung rechtfertigen zu können? Die USA haben vor allem deshalb eine so allumfassende Überwachungsmaschine geschaffen, weil sie es können. Alle großen Internetkonzerne haben ihren Sitz in den USA. Viele Daten machen zumindest dort Zwischenstationen und die großen Konzerne sind per Gesetz heimlich, still und leise gezwungen worden, mit den Geheimdiensten zusammenzuarbeiten. Wir als Nutzer des Internets werden missbraucht, unsere Daten abgegriffen, wo immer es nur geht. Gut, dass sich nun auch von Seiten der Konzerne Widerstand regt. Sie haben gestern eine Initiative gestartet und geben damit dem heutigen Brief der Schriftsteller zusätzliches Gewicht. Wenn die Schriftsteller sagen, dass es ein Menschenrecht ist, frei und unbeobachtet zu sein, dass eine Gesellschaft unter ständiger Beobachtung keine Demokratie mehr ist, dann haben sie recht. Ja, auch in der alten, analogen Welt hat es Überwachungsstaaten gegeben. Zum Beispiel die DDR. Ihr Spionagenetzwerk war die Stasi und das Land ist 1990 nicht zuletzt am grenzenlosen Misstrauen seiner Führung gegenüber allen und jedem gescheitert. Noch kann man hoffen, dass unsere Politiker nicht so verbohrt sind, dass sie den Wert der Demokratie und der freien Gedanken zu schätzen wissen. Und dass sie die Geheimdienste nicht nur deshalb überwachen lassen, weil sie die technischen Möglichkeiten dazu haben, sondern dass sie aus genau diesem Grund die Freiheit auch im Internet hochhalten. Der Brief kann ein Weckruf sein für US-Präsident Obama, aber auch für zahlreiche europäische Politiker. Voraussetzung ist, dass sie überhaupt geweckt werden wollen.
Der Weckruf der Schriftsteller gegen staatliche Spähangriffe. Ein Kommentar war das von Jörg Brunsmann hier im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Das Bundesarbeitsgericht hat heute ein Grundsatzurteil gefällt. Die Richter hatten zu entscheiden, ob Leiharbeiter auch dauerhaft eingesetzt werden dürfen. Von der Zeitarbeitsbranche war das Urteil mit Spannung erwartet worden. Verhandelt hat das Gericht den Fall eines IT-Sachbearbeiters, der auch nach langen Jahren nicht fest angestellt wurde. Das Ergebnis ist ernüchternd ausgefallen für die Leiharbeiter. Wolfgang Henschel mit Einzelheiten.
Harald Hotop war seit dem Jahr 2008 in einem Krankenhaus in baden-württembergischen Lörrach als IT-Sachbearbeiter tätig. Angestellt war er bei einer Verleihfirma, die wiederum eine Tochter der Krankenhausgesellschaft des Landkreises Lörrach ist. Im Herbst 2011 endete die Beschäftigung in dem Krankenhaus. Mit der Begründung, dass ein Leiharbeitsverhältnis nur vorübergehend sein dürfe, zog Hotop daraufhin vor Gericht und verlangte von der Krankenhausgesellschaft eine Festanstellung und die damit verbundene bessere Entlohnung. Ihm gehe es um Gerechtigkeit, so Hotop.
Und wenn ich erlebe, dass wir zum Beispiel im Krankenhaus verschiedene Lohnniveaus haben, für die selber Arbeit geleistet wird, dann kann ich das einfach nicht hinnehmen. Da kommt die Wallung bei mir auf.
Man müsse das Arbeitsrecht wieder vom Kopf auf die Füße stellen, sagte Hotops Rechtsanwalt Roland Groß. Leiharbeit bedeute für die Beschäftigten weniger Sicherheit als für die Stammbelegschaften.
Mit diesem meines Erachtens Gestaltungsmissbrauch von Leiharbeitsverhältnissen erzeugen wir unsichere Beschäftigungsverhältnisse. Wenn wir das jetzt wieder umdrehen, dann sind wir wieder im Normalarbeitsverhältnis und dann muss ein Arbeitgeber damit umgehen.
Das Bundesarbeitsgericht wies die Klage des IT-Sachbearbeiters allerdings ab. Die Richter verwiesen darauf, dass der Kläger zu einem Zeitpunkt als Leiharbeiter abgestellt wurde, als die gesetzlichen Bestimmungen noch unbefristete Leiharbeitsverhältnisse zuließen. Erst ab Ende 2011 sei in dem entsprechenden Arbeitnehmerüberlassungsgesetz der Passus aufgenommen worden, dass Leiharbeit nur vorübergehend stattfinden dürfe. Was vorübergehend bedeutet, ließen die Richter allerdings offen. Das Bundesarbeitsgericht legte sich in seiner Entscheidung auf keine maximale Einsatzdauer von Leiharbeitskräften fest. Eine Frist oder gar Sanktionen für Unternehmen, die längere Zeit Leiharbeiter beschäftigen, sehe das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz nicht vor, so Inken Gallner, Sprecherin des Bundesarbeitsgerichtes.
Der Gesetzgeber hat hier ganz deutlich gesagt, wir wollen hier eben keine solche Begründung eines Arbeitsverhältnisses kraft Gesetzes haben. Das bedeutet, der Senat darf nicht eingreifen. Wir dürfen nur eingreifen, wenn eine unbeabsichtigte Lücke im Gesetz besteht.
Möglicherweise sei jetzt der Gesetzgeber gefordert, so Gallner.
Wir haben ja nun im potenziellen Koalitionsvertrag eine klare Frist von 18 Monaten, die nur überlassen werden darf. Allerdings steht auch in diesem potenziellen Koalitionsvertrag keine Rechtsfolge bisher, die als politisches Wollen vorgesehen ist.
Kläger Hotop zeigte sich nach der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes enttäuscht. Er hoffe, dass die Politik bei der Leiharbeit die gesetzlichen Bestimmungen entsprechend ändere.
Und deswegen muss ein anderer Rahmen gefunden werden, um das Ganze nochmal aufzunehmen. Ich habe jetzt einfach gekämpft, ich habe verloren. Das Risiko ist einfach da gewesen. Das ist halt passiert.
Das war Wolfgang Henschel über das Grundsatzurteil zur Leiharbeit. Auch in Frankreich ist heute ein wichtiges Urteil ergangen. Der Chef der Brustimplantatefirma PIP, Jean-Claude Maas, musste sich vor einem Gericht in Marseille verantworten. Tausende Frauen weltweit hatte er geschädigt. Jahrelang verwendete der heute 74 Jahre alte Unternehmer Industriesilikon für seine medizinischen Prothesen. Vor 3 Jahren dann ist der Skandal aufgeflogen. Ann-Christine Heckmann weiß mehr über das Urteil.
Durchatmen im Gerichtssaal von Marseille. Die PIP-Opfer waren erleichtert. Mit der Haftstrafe von 4 Jahren blieb das Strafgericht zwar knapp unter der Höchststrafe. Trotzdem zeigten sich die Klägerinnen zufrieden, dass Maas in allen Anklagepunkten für schuldig befunden wurde. Claudine ist eine der 30 betroffenen Frauen, die die Urteilsverkündung im Gerichtssaal mitverfolgt haben. Es war schwer, Maas vor mir zu sehen, aber ich bin beruhigt, dass er 4 Jahre ins Gefängnis muss. Sicher zieht sich das alles nochmal hin, jetzt wo er in Berufung geht. Aber für uns Opfer ist es ein erster Erfolg, dass er schuldig gesprochen wurde. Die zuständige Richterin verurteilte Maas wegen schwerer Verbrauchertäuschung und wegen Betrugs. Der 74-jährige PIP-Gründer, der in beige kariertem Sakko, dunkler Hose und weißen Turnschuhen vor Gericht erschienen war, nahm das Urteil ohne Regung hin. Er hatte die Täuschung zugegeben, aber immer bestritten, sein Industriesilikon sei gefährlich. Trotz des Urteils wird Maas zunächst nicht ins Gefängnis wandern, erklärt Staatsanwalt Brice Robin.
Monsieur Maas, l'auteur.
Der verurteilte Hauptangeklagte Maas hat bereits angekündigt, in Berufung zu gehen. Deshalb ist dieses Urteil heute nicht definitiv. Es wird einen weiteren Prozess vor dem Berufungsgericht in Aix-en-Provence geben. Erst dann wird es auch möglich sein, über die Entschädigungen zu sprechen. Maas muss neben einer Geldstrafe von 75.000 Euro auch Entschädigungszahlungen in Höhe von rund 40 Millionen Euro an die PIP-Opfer leisten. Doch mit der Berufung ist auch dieser Teil des Urteils vorerst auf Eis gelegt. Großer Gewinner des Strafprozesses in Marseille ist der TÜV Rheinland. Das Gericht erkannte an, dass die deutschen Prüfer durch PIP betrogen wurden. Damit sei der TÜV Rheinland jetzt reingewaschen, argumentiert TÜV-Anwalt Olivier Gütkes. Wir sind zufrieden, dass das Gericht unsere Opferrolle anerkannt hat. Denn während des Verfahrens wurde deutlich, dass PIP den TÜV jahrelang bei seinen Kontrollen systematisch und organisiert betrogen hat. Mit dem Urteil von Marseille ist der Fall PIP noch längst nicht geklärt. Neben dem Berufungsprozess muss Maas noch mit weiteren Prozessen rechnen. Derzeit laufen noch Ermittlungsverfahren gegen ihn, wegen gefährlicher Körperverletzung und wegen Insolvenzbetrugs. Die Akte Maas wurde mit der Urteilsverkündung von Marseille um rund 8.000 Seiten dicker. Geschlossen ist sie noch lange nicht. Da sind sich die Juristen in Marseille einig. Opferanwalt Jacques Petitot. Der Prozess hier ist ein Präzedenzfall, der noch lange nicht am Ende ist. Ich denke, das könnte noch 5 Jahre dauern.
Ann-Christine Heckmann berichtete über das Urteil gegen den PIP-Implantatechef Jean-Claude Maas. Die neue Bundesregierung steht noch gar nicht, da gibt ihr der Bundesrechnungshof schon einen wichtigen Ratschlag mit auf den Weg. Sie soll doch bitte mit den Steuergeldern vorsichtiger umgehen. Für Krisenzeiten wird noch immer zu wenig Geld zurückgelegt. Und auch in diesem Jahr findet sich wieder ganz Frappierendes auf der Liste der Verschwendung. Der Steuerprüfer Carsten Schabowski berichtet.
Nur knapp 50 Seiten und ein ganz harmloser Titel. Bemerkungen 2013. Die haben es aber in sich. Wieder einmal. Diese Regel scheint in Berlin nicht unbedingt zu gelten.
Je mehr man gezwungen ist, mit einem bestimmten Betrag auszukommen, desto sorgfältiger geht man auch mit dem Geld um.
Erklärte der Präsident des Rechnungshofes Dieter Engels. Auf der Best-of-Steuerverschwendungsliste wieder ganz oben die Bundeswehr. Die verleiht zum Beispiel Maschinen an die Wissenschaft und an Firmen, damit die damit forschen können. Vergiss dann aber, wem was geliehen wurde. Die Folge, Material im Wert von 92 Millionen Euro, ist einfach nicht mehr auffindbar.
Es ist schon erstaunlich, dass es der Bundeswehr nach nunmehr 20 Jahren nicht gelungen ist, den Verbleib von verliehenem Material lückenlos nachzuweisen.
Und noch ein Beispiel von der Bundeswehr. Die Bundeswehr hat sich für knapp 4 Millionen Euro Ökostromzertifikate gekauft, aber
in keinem einzigen Fall bezog sie dabei tatsächlich Ökostrom, da ihre Zertifikate fast ausschließlich Strom betrafen, der in Norwegen erzeugt, aber nicht in deutsche Netze eingespeist wird.
Ebenfalls besonders viel Nachhilfe im Fach Sparen bekam auch diesmal das Verkehrsministerium. Beide Ministerien werden allerdings auch besonders genau unter die Lupe genommen, weil hier besonders viel ausgegeben wird. Darum,
ich bitte Sie, daraus nicht zu schließen, dass das die besonders bösen oder schlechten Bereiche sind.
Denn andere Bereiche verschwenden zwar kein Geld, aber sie verschenken es. Zum Beispiel vergessen laut Rechnungshof Steuerbehörden manchmal, dass auch für ärztliche Zusatzleistungen Umsatzsteuer fällig wird.
Zwar sind medizinische Behandlungen grundsätzlich von der Umsatzsteuer befreit. Allerdings erbringen Ärzte zunehmend auch umsatzsteuerpflichtige Leistungen, so beispielsweise kosmetisch motivierte Brustoperationen, Faltenbehandlungen, aber auch das Bleichen von Zähnen.
In Zukunft müssten alle Bundesministerien Einnahmen und Ausgaben besser kontrollieren. Immerhin, allein der Bund habe nach wie vor 1.300 Milliarden Euro Altschulden. Also
die aktuell guten Zeiten sollten zur Vorsorge für schlechtere genutzt werden.
Dieter Engels warnt auch vor Haushaltsschönfärberei. Das von Union und SPD im Koalitionsvertrag geplante Ausgabenplus muss dauerhaft gegenfinanziert werden. Der Schuldenabbau für die Große Koalition offenbar erst einmal kein Thema ist, das sei bedauerlich. Fazit, Bemerkungen 2013, harmloser Titel, aber viel Zündstoff.
Carsten Schabowski über den Bericht des Bundesrechnungshofs. Wie umgehen mit Pleitebanken? Darüber haben die europäischen Finanzminister monatelang gestritten. Heute wollen sie sich in Brüssel auf eine Regelung einigen. Mit dem neuen Regelwerk soll das Finanzsystem stabilisiert und die Steuerzahler entlastet werden. Martin Bohne fasst zusammen, was das Treffen erwarten lässt.
Jörg Asmussen stellt sich auf eine lange Verhandlungsnacht ein. 18 Stunden mindestens, tippte der für Außenbeziehungen zuständige Direktor der Europäischen Zentralbank, werde das Ministertreffen dauern. Also mindestens bis um 3. Und am Ende soll ein glaubwürdiger europäischer Bankenabwicklungsmechanismus stehen. Als notwendige Ergänzung zur schon beschlossenen und bei der EZB angesiedelten zentralen Aufsicht über die Banken.
And it's our first best that we have a single regime, a single fund and a single authority.
Und wir wollen, dass es ein einheitliches Regime gibt, einen einheitlichen Abwicklungsfonds und eine einheitliche Abwicklungsbehörde. Das sagen Asmussen und sein Chef Draghi den Ministern gebetsmühlenartig schon seit Monaten. Und die meisten EU-Regierungen sehen das auch so. Auch die des Nicht-Euro-Landes Schweden.
We need to see an end to the fragmentized banking system in the Eurozone. So a strong solution is in our interest.
Wir müssen die Aufspaltung des europäischen Bankensektors beenden, so der schwedische Finanzminister Borg. Also eine starke Lösung ist auch im Interesse Schwedens. Ein schwacher Kompromiss hingegen, so Borg weiter, würde den wirtschaftlichen Aufschwung in ganz Europa gefährden. Auch Bundesfinanzminister Schäuble will einen glaubwürdigen europäischen Mechanismus. Aber er will auch sicherstellen, dass dann am Ende nicht der deutsche Steuerzahler leichtfertig zur Kasse gebeten werden kann. Deshalb will er eine starke Rolle für die nationalen Aufseher, deshalb will er starke nationale Vetorechte für den Einsatz des von den Banken selbst zu speisenden Fonds, der für die Kosten einer Abwicklung aufkommen soll. Und deshalb will er, dass künftig die eiserne Regel gilt. Für die Verluste müssen zuallererst die Eigentümer und Gläubiger einer Bank gerade stehen. Wenn das nicht reicht, soll es eine nationale Auffanglösung geben. Und der Euro-Rettungsfonds ESM, der soll nur als allerletzter Notnagel in Betracht kommen. Da seien juristisch, wirtschaftlich und finanziell sehr komplizierte Fragen zu lösen, meint der zuständige EU-Kommissar Barnier.
C'est un sujet très compliqué, juridiquement, économiquement, financièrement.
Trotzdem hofft er auf einen Erfolg in der Nacht.
J'ai l'espoir que nous pourrons progresser aujourd'hui, peut-être aboutir à un compromis politique entre les ministres.
Ich hoffe, dass wir heute vorankommen, dass wir zu einer politischen Einigung unter den Ministern kommen. Auch EZB-Direktor Asmussen sieht viele Fortschritte, aber heute werde man wohl noch nicht zu einem Ergebnis kommen.
But I do not expect that we reach a final agreement already today.
Er habe sich deshalb schon einen weiteren Verhandlungstermin vorgemerkt, vor dem EU-Gipfel Ende nächster Woche.
Martin Bohne war das mit seinem Bericht über das Treffen der EU-Finanzminister. Zu viel Fisch aus dem Meer holen und dann einen großen Teil wieder zurückwerfen, damit soll jetzt Schluss sein. Das Europaparlament hat heute in Straßburg mit großer Mehrheit für eine neue Fischereipolitik gestimmt. Mit der Reform sollen die EU-Staaten das Problem mit der Überfischung erstmals wirklich in den Griff kriegen. Sabine Hackländer erklärt, wie das gelingen soll.
Für europäische Verhältnisse handelt es sich fast schon um radikale Veränderungen, denn die Fischbestände sollen sich nachhaltig erholen. Dafür werden die Fangquoten bereits ab dem nächsten Jahr nach einem strengen, aber einfachen Prinzip festgelegt, so die sozialdemokratische EU-Abgeordnete Ulrike Rodust, die maßgeblich an der Ausarbeitung der Reform beteiligt war.
Es darf nur noch so viel gefischt werden, wie nachwachsen kann, wobei wir da eine Verschärfung hineingebracht haben. Wir haben noch das wichtige Wörtchen BAF freigebracht, also ein bisschen mehr als nachwachsen kann. Das heißt, dass im Laufe der Jahre immer, wenn ein bisschen mehr davon, der Fischbestand immer größer und größer wird.
Um das zu erreichen, soll es künftig auch nicht mehr möglich sein, einen Teil des Fangs zurück ins Meer zu werfen. Bislang geschieht dies nämlich mit rund einem Viertel des Fangs, weil die Fischer nur den Fisch mit nach Hause nehmen wollen, für den sie eine Quote besitzen. Rückwurfverbot nennt sich die Maßnahme, von der sich auch der CDU-Europaabgeordnete Werner Kuhn einiges verspricht.
Das wird ab 2015 schrittweise bis 2019 für alle mit Quoten belegten Fischarten durchgesetzt. Das bedeutet, wenn Sie alles anlanden müssen, was Sie gefangen haben, müssen Sie eine Lagerhaltung haben. Noch wichtiger ist, dass wir möglichst wenig Beifang produzieren, also Beifang vermeiden.
Außerdem verpflichten sich die EU-Staaten dazu, die Größe ihrer Fischereiflotten in Einklang mit den vorhandenen Fischbeständen zu gestalten. Im Klartext kann das für traditionelle Seefahrernationen wie Spanien bedeuten, dass Kutter verschrottet und Fischer arbeitslos werden. Entscheidend dafür werden künftig die Zahlen und Daten von Wissenschaftlern sein, die die Fischbestände beobachten. Und was passiert, wenn all die schönen Regeln nicht beachtet werden? Nochmal die Sozialdemokratin Rodust.
Wenn jemand sich nicht an die neue Gesetzgebung hält, und es steht explizit in dem Gesetz, da sind Fischer wie Staaten mit gemeint, dann gibt es keine Fischrechte.
Daneben sollen auch die Verbraucher besser informiert werden. Künftig müssen das genaue Fanggebiet und das verwendete Fanggerät auf der Verpackung angegeben werden.
Sabine Hackländer berichtete über die neue Fischereipolitik der EU. Und damit endet das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Unsere Sendung gibt's im Internet übrigens auch als Podcast unter wdr5.de oder ndr.de/info. Mein Name Tamara Tischendorf. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.